Volker Ismer, Zarngold, ein Roman. Eines Tages bekommt die Titelperson dieses Buches das Schreiben eines Mannes, den er nicht kennt. Er deutet ihm in dem Schreiben und in einem Telefonat an, dass er sich mit ihm treffen wird. Schließlich kommt es zu einem Gesprächstermin in einem Café. Erst reden sie eine Zeit lang über die Verfolgung der Juden und Siegfried, die Person, ahnt, dass es um seinen Vater geht. Ihr Vater war krank, sagen sie. Hatte er wohl noch seine Zähne, als er aus der Kriegsgefangenschaft kam? Wollte jetzt der andere wissen. Er beugte sich dabei ein wenig vor und sah Siegfried gespannt an. »Ja, natürlich, soviel ich weiß jedenfalls«, antwortete dieser etwas überrascht wegen der merkwürdigen Frage. »Ich wüsste jedenfalls nicht, dass ihm die Zähne ausgeschlagen worden wären. Nein, das kann gar nicht sein«, erläuterte dann. »Sie müssen nämlich wissen, dass mein Vater eine ganze Reihe von Goldzähnen hatte. Als Kinder fanden wir das immer sehr spannend, meine Schwester und ich, wenn mein Vater uns seine Goldzähne zeigte. Echtes Gold, wo wir doch sonst nicht hatten als Flüchtlinge. Das kam doch sonst nur in Märchen vor, die Schätze von Kaisern und Königen und Zauberern und so weiter. Und später in den Büchern Volker May und Jack London.« Er wollte sich noch weiter darüber auslassen, aber der andere unterbrach ihn. »Ich muss Ihnen noch etwas zeigen«, sagte er. Er bückte sich wieder nach seiner Tasche, zog jetzt ein ganzes Buch hervor und zeigte es Siegfried. »Das sind die Memoiren eines Nazi-Funktionärs aus Rottnitz, die er nach dem Krieg geschrieben hat. Einer seiner Söhne, übrigens ein Lehrer wie Sie, hat sie kürzlich veröffentlicht. Ich stieß in Hamburg da drauf, im Institut für die Geschichte der deutschen Juden. Ich suchte dort nach Informationen über das Schicksal der jüdischen Gemeinde in Rottnitz. Darüber ist nämlich so gut wie nichts je publiziert worden«, fügte er hinzu. »Die sogenannten Heimatvertriebenen haben wohl kein sonderliches Interesse daran, dass über diese Dinge berichtet wird. Deshalb ist dieses Buch so interessant. Haben Sie davon gehört oder es gar selbst gelesen?« Siegfried verneinte. »Das ist bedauerlich«, sagte der andere, »denn in dem Buch kommt auch Ihr Vater vor.« »Aha. Nun war es wohl soweit.« Siegfried sah sich verstohlen um. Das Gespräch könnte jetzt vielleicht auch unangenehm werden, fürchtete er. Inzwischen waren einige der Tische in ihrer Nachbarschaft besetzt. Aber er sah niemanden in der Nähe, den er kannte. Außerdem waren die Leute mit ihrem Frühstück beschäftigt oder in eigene Gespräche vertieft. Der Geräuschpegel war auch gestiegen, und so mussten die beiden lauter sprechen als anfangs. Aber von ihrem Gespräch nahm offensichtlich niemand Notiz, stellte Siegfried erleichtert fest. »Und was steht da über ihn?«, wollte er wissen. »Ich weiß ja, dass Vater ein hundertprozentiger Nazi und bei der SS war. Ich hoffe, es ist nichts zu Schlimmes, was er getan hat.« Der andere zuckte die Achseln. »Das kommt drauf an, wie man es sieht«, formuliert der Waage. Seiner Miene war nicht zu entnehmen, was er dachte. »Aber es wird wohl am besten sein, wenn Sie die Stelle selbst lesen. Es ist nur eine Erwähnung. Ich habe Ihnen von der Seite eine Kopie gemacht, die Sie behalten können.« Er reichte ein Blatt herüber, das in dem Buch gelegen hat. Dann lehnte er sich zurück und sah aus dem Fenster, während Siegfried zu lesen begann. Offensichtlich ging es im größeren Zusammenhang um den Brand der Rottnitzer Synagoge in der Nacht vom 9. zum 10. November 1938. Der Verfasser, ein Funktionär der NSV oder Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt, schilderte, wie er am Morgen danach zur Brandstelle kam. Dort beobachtete er, dass SS-Männer in Zivil immer wieder das Feuer anfachten, indem sie vom Gebäude eines Nachbarhauses aus Benzinflaschen ins Gebäude warfen. Die Feuerwehr war zwar anwesend, unternahm aber keinen Löschversuch. Und dann las Siegfried die entscheidende Stelle. Später erzählte der SS-Obersturmführer Sarke, er hätte selbst mit den anderen den Brand in der Synagoge gelegt. Er hätte jedoch noch Zeit gefunden, die Goldbuchstaben aus den Talmudsprüchen herauszubrechen, die die Wände zierten. Davon hätte er sich Goldzähne machen lassen. Dabei entblößte er triumphierend das Gebiss, als das er in vorgerückter Stunde in irgendeiner Kneipe in Rottnitz erzählte. Das hat mich doch angeekelt, trotz aller Nazigläubigkeit, schloss der Verfasser. Siegfried ließ das Blatt sinken. Ein Moment lang war ihm, als wäre er ganz allein im Raum. Er saß da, wie betäubt. Dann begannen seine Ohren zu schrillen. Die Geräusche des Cafés drangen nur noch unbestimmt zu ihm durch, wie durch Watte. Dennoch nahm er wahr, dass er angesprochen wurde und versuchte mit Mühe, sich darauf zu konzentrieren. Der Verfasser hat sich geirrt, wenn er meinte, es habe sich um Talmudsprüche gehandelt. In Wirklichkeit waren es Verse aus dem Psalter, die nicht nur uns Juden heilig sein sollten. Aber sei es drum. Jedenfalls werden Sie jetzt verstehen, warum ich an den Zähnen Ihres Herrn Vaters so interessiert bin, hörte er den anderen sagen. Lakon in seiner Stimme? Siegfried wusste es nicht. Mit großer Anstrengung raffte er sich zu einer Antwort auf. »Das ist ja entsetzlich«, sagte er. »Es tut mir furchtbar leid. Ich schäme mich so.« »Das brauchen Sie nicht«, sagte der andere kühl. »Es war ja Ihr Vater, der das getan hat, nicht Sie.« »Aber lesen Sie doch bitte weiter. Auch das, was noch kommt, ist durchaus von Interesse.« Der Verfasser hatte offensichtlich später am Tag eine jüdische Wohnung aufgesucht, wobei er nicht allein war. Sie fanden die Wohnung bereits verwüstet vor. Und die beiden Mitarbeiterinnen nahmen sich seelenruhig Kleinigkeiten von dem Plunder, der da herumlag, und forderten mich auf, das Gleiche zu tun. Dazu war ich dann doch nicht fähig, las Siegfried. Diese verwüstete Wohnung von jüdisch geachteten Mitbürgern, die Firma Schott hatte soeben ihr 60-jähriges Geschäftsjubiläum gefeiert, schien mir in keinem Zusammenhang zu stehen zu der Wahnsinnstat des jüdischen Fanatikers in Paris. Dagegen hatte ich, zu meiner Schande muss ich es gestehen, bei dem Brand der Synagoge nicht das Gefühl, dass hier ein Gotteshaus entweiht und zerstört wurde, sondern empfand so etwas wie Schadenfreude, dass den Juden ein Denkzettel nicht schaden könnte. So weit war man als anständiger Mensch also doch gekommen. Eine Folge der fortwährenden Propaganda und der wüsten Hetze gegen die Juden. Damit endete die Schilderung der sogenannten Reichskristallnacht in Rottnitz. Die Verführung eines Anständigen zur Unanständigkeit. Erschütternd, nicht wahr? Ob nicht letztlich die Juden auch daran schuld waren? Wollen wir hoffen, dass der Verfasser wirklich nichts mitgehen ließ und das nicht nur 10 Jahre später behauptet hat, sagte der andere, als Siegfried das Ende gelesen hatte. Von dem Plunder, der da herumlag, wie es in den jüdischen Wohnungen so üblich war, fügte er leise, aber mit beißender Ironie hinzu. Sie wissen jetzt ein bisschen darüber, was damals in Rottnitz mit den Juden passiert ist. Sein Tonfall war nun wieder ganz sachlich. Aber etwas muss ich noch hinzufügen. Was in diesem Buch nicht steht und was der Verfasser wohl auch nicht wissen konnte. Die Goldbuchstaben der Psaltersprüche an den Wänden der Synagoge sind von meinem Großvater gestiftet worden, den Inhaber der Firma Schott. Ihr Vater, Herr Sarke, trug unser Gold in seinem Mund. Siegfried sah ihn an. Was kann ich bloß tun? Fragte er. Ich will das Gold zurück, sagte der andere.